Also wie unser Bruder schon gesagt hat, ich bin hier schon viele Male gewesen. Und einige von euch sind genauso lang schon hier oder noch länger. Einige Gesichter erinnere ich mich dann immer wieder, wenn ich komme. Aber manchmal sehe ich auch ein paar neue Gesichter, aber eben auch einige Bekannte. Und ich habe vieles hier schon gepredigt von eurer Kanzel. Viele wunderbare Dinge, die Gott der Gemeinde sagt. Die erste Botschaft, die ich weitergegeben habe, da ging es um meine Schafe, höre meine Stimme. Und das ist überall die erste Botschaft, die ich bringe. Erzähle etwas von meinem Zeugnis, wie ich zerbrochen war, wie ich mich dann in Gott verliebt habe und nur noch ein einziges Motiv hatte, Gott zu kennen und nur noch wollte, dass ich in seiner Gegenwart bleibe. Und Kommunikation mit Gott habe, die in beide Richtungen geht, damit ich ihn kennenlernen kann. Und die meisten kennen die Geschichte davon, dass mir keiner helfen konnte. Und dass ich dann angefangen habe, zu Gott zu schreien und einfach das Wort Gottes studiert habe. Nichts anderes. Und dann fing an, Gott mir an, Dinge zu offenbaren. Der Heilige Geist begann mir, Schlüssel zu offenbaren. Und das hat für mich dann ein ganz neues Königreich, also das Reich Gottes eröffnet. Und als ich dann gelernt habe, nicht nur wie ich in Gottes Gegenwart hineinkomme, sondern wie ich da wirklich Zeit verbringen konnte und ich dann Kommunikation mit Gott aufbauen konnte, die wirklich beständig funktionierte. Ich habe eine Schriftstelle ganz oft zitiert, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Manchen Leuten erscheint das völlig unmöglich. Aber das war das Ziel, nach dem ich mich ausgestreckt habe. Denn das ist das, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott uns sagt, etwas zu tun, wenn Gott uns was sagen würde, was nicht möglich wäre, wenn er uns nicht dafür alles gibt, was es braucht, um das umsetzen zu können, und Gott doch weiß, dass ihm nicht zu gehorchen Sünde ist, dann hätte Gott selbst uns ja dazu gebracht, dass wir sündigen. Also für mich reicht die Tatsache, dass Gott etwas gesagt hat, besonders wenn es klare und eindeutige Schriftstellen sind. Dann ist das Wort für mich schon alleine Beweis genug, dass das möglich sein muss, das zu tun, was er sagt. Ich würde es dann immer versuchen. Und ich habe die ersten Male aber darin versagt. Aber ich habe keine Ausreden vorgebracht und das tun die meisten Leute. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeine legitime Ausrede gibt. Es gibt nur Gründe, wenn ich irgendwas nicht tun kann. Und vielleicht sind es auch legitime Gründe dafür, warum ich es nicht tun kann. Warum wir irgendwas nicht umsetzen können. Vielleicht ist es ein Level, das höher ist als da, wo wir sind. Und das erwartet Gott jetzt im Moment nicht mehr von dir. Und der Satan kommt da, das Engel des Lichts, und macht dir weiß, das müsstest du jetzt tun oder umsetzen. Dann fühlst du dich elendig. Und dann bringt er dich unter Verdammnisgefühl und sagt, du hast gar nicht gemacht, was Gott dir gesagt hat. Also, um Gott kennenzulernen, Kommunikation mit ihm zu haben und wachsen zu können, musste ich lernen, welches die Taktiken sind und die Tricks sind, die Satan hat. Alle Taktiken, die er benutzt, um mich dazwischen zu hindern, von einem Baby zu wachsen bis zu einem gesalbten Diener Gottes. Und er hat viele Taktiken gehabt. Und viele sind dadurch entstanden, weil ich ihm Zugang gegeben hatte zu meinem Verstand, als ich noch verlorener Sohn war. Und das hat er jetzt alles gegen mich benutzt. Und das heißt, ganz viel war regelrecht einprogrammiert in meinen Sinn. Auch Dinge, die nach außen richtig aussahen. Und wenn dann irgendwie was passierte, dann wurde das aktiviert in meinem Verstand. Und da ich noch nicht in der Lage war, das wirklich zu prüfen, war es etwas, wo ich von dachte, das ist die Wahrheit. Aber es war nicht die Wahrheit. Und er hat die Wahrheit von mir gestohlen. Ich wusste gar nicht, dass er das machen kann. Also, als ich anfing, war ich völlig unwissend, wie Satans Tricks sind. Aber ich war fast genauso unwissend, wie Gottes Wege funktionieren. Versteht ihr? Da fing ich also an. Und das war nicht einfach. Und was ich mir gewünscht habe am Anfang, da habe ich niemanden gefunden, der das wirklich tun konnte. Und wenn ich sie gefragt habe, habe ich nichts anderes bekommen als ihre Meinung oder das, was sie darüber denken. Und ich habe schnell gelernt, Meinungen sind wie Nasen, da hat jeder schon eine.
Und
ich brauchte keine andere Nase, ich brauchte auch keine andere Meinung. Und dann hörte ich auf, Menschen zu fragen. Ich habe Ausschau gehalten, ob es jemand gibt, der Frucht in seinem Leben hat, dass er das wirklich tut. Und dann hätte ich gesagt, das ist jemand, dem es wert ist, zuzuhören, weil der hat das vom Anfangsstadium, den Grund aufzubrechen des Herzens, bis dahin, wo es funktioniert, durchgehalten. Und ich habe das gesucht, aber ich habe niemanden gefunden. Und dann nahm Gott mich beiseite. Ich hatte meine Bibel und den Heiligen Geist und das war alles. Und von der Zeit, wo ich Baby war, bis zu meinem Amt, war das alles, was ich hatte. Es hätte es viel leichter gemacht, wenn jemand in meiner Nähe gewesen wäre, der es gekonnt hätte. Also es war sehr schwierig. Aber der Punkt ist, nur weil mein Pastor in dem Punkt nicht gesalbt war und niemand anders das tun konnte, war es keine Ausrede für mich, dass ich es nicht tue. Es war immer noch der Standard Gottes. Und in Sprüche 3, Vers 5 und 6 heißt es, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Das heißt, mit 100% ihm vertrauen. Verlehn dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das bedeutet nämlich, dir selber zu vertrauen. Das ist genau das Gegenteil davon, Gott zu vertrauen. Sondern anstatt dir selber zu vertrauen, mach auf allen Hunden, in allen, vertraue auf ihn in all deinen Wegen, also 100%. Und dann wird er deine Wege leiten. Wie viel Prozent deiner Wege wird Gott dich führen? Alle, wo du ihn fragst. Und für mich jetzt, denke ich, das sollte das Normale sein bei jedem Christen. Und die meisten lassen sich das nicht mal träumen, dass das möglich wäre. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was du so am Ende deines Laufes erreichst. Ich glaube, das ist etwas, was du brauchst, bevor du überhaupt auf den richtigen Gleis gesetzt wirst. Ich glaube, das sollte klarstehen, als du gerade Baby bist. Und zumindest bevor du zum Kleinkind wirst. Das sollte ein Teil des ursprünglichen Fundamentes sein. Wenn ein wirkliches geistliches Fundament gründlich gelegt ist, dann können wir nach kurzer Zeit schon qualitative Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und dann kann die Kommunikation funktionieren in beide Richtungen. Und wir hätten die Frage der Herrschaft in unserem Leben wirklich geklärt. Und das hätte schon geklärt sein sollen an dem Tag, wo wir gerettet waren. Nicht nur, dass wir ihn als Retter annehmen, sondern auch als Herrn. Und man hat mir zwar gesagt, dass er jetzt Herr ist, aber ich habe nicht verstanden, was das wirklich bedeutet. Dass ich wirklich ihn fragen kann und er ab jetzt jeden Schritt leitet. Und dann gehst du immer wieder auf Wege, die richtig aussehen. Und wenn ich ihn nicht hören kann und er mich nicht leiten kann, dann habe ich zwei Möglichkeiten. dann entweder bleibe ich jetzt stehen und scheide gar nichts, bis ich alt bin, oder ich gehe wieder zurück zu meinem Verstand und überlege da, was ich tun muss. Und das machen wir dann immer wieder, weil wir denken, wir haben keine andere Möglichkeit. Weil wir keine Beispiele haben, wie wir wirklich beständig darin leben können. Selbst wenn du die Schriftstellen kennst und Schriftstellen liest, und sehr oft lesen wir dann einfach lesen wir drüber weg und lesen weiter. Aber wir haben gesehen, wie die Jünger solche Dinge gemacht haben. In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, er zeigt den Weg und sie folgen. Sie machten das. Was hatten sie, was wir nicht haben? Sie sind genauso gerettet worden wie wir. Der Heilige Geist ist hineingekommen, sie sind versiegelt worden im Geist und sie hatten den gleichen Heiligen Geist, wie wir haben. Den gleichen Jesus, den wir haben. Gar nichts hat sich geändert. Warum haben wir dann so ein Problem damit? Weil dieses Problem schon seit Generationen so weitergeht. Und Satan hat schon damals bei Paulus in der Gemeinde die Gemeinde infiltriert. Und die Korinther sind damals schon vom Geistlichen ins Fleischliche wieder zurückgefallen. Und die Galater sind auch, waren erst im Geist und wieder zurückgefallen ins Fleisch. Und Paulus tadelt sie in Galater 3. Und sagt, wer hat euch bezaubert? Nur das hat er sie zu fragen. Ihr, die ihr im Geist begonnen habt, und wir haben alle im Geist begonnen, wollt es denn jetzt im Fleisch vollenden? Und das ist genau, was der Leib Christi auch heute auf der Welt tut. Und so wie die Korinther. Und Jahre später, wenn wir schon aufgewachsen sein sollten und die tiefen Dinge Gottes verstehen, und wie die Korinther, wir sind immer noch Babys. Und wir brauchen immer noch Milch, weil wir geistliche Nahrung gar nicht handhaben können. Und dann in 1. Korinther 2 ist der Unterschied beschrieben zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen. Wenn du die Kapitel noch nie gelesen hast, lies sie mal. 1. Korinther 2, ab Vers 9 bis Kapitel 3, Vers 4. Da gibt es eine klare Beschreibung, wie der natürliche Mensch funktioniert. Und es wird sehr klar gesagt, dass der natürliche Mensch die Dinge Gottes nicht versteht. Denn es gibt einen natürlichen Bereich und es gibt einen geistlichen Bereich. Und der natürliche Bereich kann nichts verarbeiten, was für den geistlichen Bereich ist. Und nicht nur, dass wir es nicht verstehen können, sondern es kommt uns wie Torheit vor. Nur eine einzige Person kann uns geistliche Dinge zu verstehen geben. Und das ist der Heilige Geist. Und jemand, der nicht wiedergeboren ist, wird niemals etwas Geistliches verstehen. Und in dem Moment, wo wir wiedergeboren wurden, hat jeder von uns den Heiligen Geist in sich empfangen. Und Jesus hat den Jüngern gesagt in Johannes 14, 21, Johannes 14, 26, er wird euch alles lehren, was ihr wissen müsst. Und er wird euch alles in Erinnerung zurückbringen, was ich euch gesagt habe. Oder Johannes 16, Vers 13. Wenn er der Geist der Wahrheit kommt, denn der Geist wird auch der Geist der Wahrheit genannt. Er wird euch in alle Wahrheit hineinführen, also wieder 100%. Johannes 5, Vers 4 sagt, dass der Geist Zeugnis gibt. Von dem Tag an, wo wir wiedergeboren wurden, hätten wir niemals eine Lüge glauben sollten. Denn wir, uns ist gesagt, bevor wir unseren Glauben in irgendetwas hineinsetzen, bring deine Gedanken unter Kontrolle in den Gehorsam gegen Christus. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, zu bestätigen, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Wir sollten einfach fragen, Heiliger Geist, ist das die Wahrheit oder nicht? Denn seine Aufgabe ist, dafür Zeugnis zu geben, wenn es die Wahrheit ist. Und er wird kein Zeugnis geben, wenn es das nicht ist. Aber wie viele von euch haben das gelernt, als sie gerade gerettet wurden? Ich habe das nicht gelernt, als ich jung war und gerettet wurde. Aber als ich dann als verlorener Sohn zurück zu meinem Vater kam, da hat mich das jemand gelehrt in der ersten Woche. Sagte, das ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Und das ist das, was Jesus sagt, was er tun würde. Denkt ihr, Jesus hat gelogen? Und denkt ihr, der Heilige Geist wird nicht tun, was Jesus gesagt hat, was er tun wird? Und ich war dann ein Baby und habe gesagt, ja, natürlich wird er das machen, was gesagt ist. Weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch diesen kindlichen Glauben hatte. Und ich hatte nicht mal die Ahnung, dass jeder andere das gar nicht so umsetzt. Denn das ist es, was das Wort Gottes sagt. Und ich habe direkt an dem Abend gebeten, Heiliger Geist, kannst du mir das bezeugen, dass das Wahrheit ist? Und es ist sofort passiert. Es ist sofort passiert und ab da habe ich nie wieder Zweifel gehabt. Und bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich das geprüft. Und seit 46 Jahren musste ich nie wieder zurückgehen und irgendwie das nochmal ändern, wenn ich in eine Wahrheit meinen Glauben gesetzt hatte. Denn ich habe es nicht mehr geglaubt, bevor der Heilige Geist es mir nicht offenbart hat. Und es war ganz klare, eindeutige Schrift. Ich hatte den Frieden Gottes. Der Heilige Geist hat mir Zeugnis abgelegt. Und ein Kind kann das lesen und sagen, was es bedeutet. Ich habe meine Zeit nicht verschwendet mit Bibelstellen, die geheimnisvoll oder unklar waren. Die Bibel ist voller klarer Schriftstellen und wir gehorchen ihnen nicht. Und dann brauchen wir gar nicht zu versuchen, die geheimnisvollen Schriftstellen zu gehorchen. Aber die Schriftstellen, die klar und eindeutig sind, das ist gesunde Lehre. Und die erwarten von uns, dass wir etwas tun. Aber wir gehen lieber zu diesen unklaren Schriftstellen, als die umzusetzen, die klar sind. Und deshalb können wir am Ende gar nichts tun. Wir sind geistliche Wesen. Als du gerettet wurdest, in Kolosser 1, Vers 13, in Vers 12 heißt es, der Vater hat uns herausgerissen aus der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In das Reich. Ich bin nie gelehrt worden, dass das Reich Gottes jetzt hier ist. Weil ich auf das Millennium warte, dass das kommt. Und Jesus ging zurück, bevor der Heilige Geist kam. Und einige haben das schon gehört, wie ich über das Reich Gottes gepredigt habe. Denn Jesus hat darüber mehr gepredigt als über irgendein anderes Thema. Aber das ist im geistlichen Bereich, du kannst es nicht sehen. Lukas 17, 21 und 22. Jesus hat immer wieder darüber gepredigt. Und die Pharisäer forderten ihn auf und sagten, wann kommt denn dieses Reich? Und er sagte, es kommt nicht so, dass man es nach außen hin sehen kann. Und er sagte, man kann nicht sagen, hier ist es oder da ist es, sondern es wird in euch sein. Römer 14, Vers 17 beschreibt es. Es ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und am Tag, als wir gerettet wurden, hat der Herr, der Vater, uns in dieses Reich hineingelegt und wir waren mit Gott im rechten Stand. All unsere Sünde waren vergeben, deshalb durften wir hineinkommen zu ihm. Wir hatten diesen Frieden, wir hatten diese Freude. Und viele Christen hatten da Kommunikation mit Jesus. Und viele Christen haben mir schon erzählt, dass in den ersten Tagen war das so leicht. Sie haben mit dem Herrn geredet und alles war leicht. Und dann hörte das auf und sie haben nie herausgefunden, warum das aufgehört hat. Und dann haben sie jahrelang gekämpft, bis es zurückkommt. Und wenn es auch nur 5 Minuten lang geklappt hat, dann heißt es, dass ein Beweis dafür, dass es möglich ist. Und wie viele Werke hast du damals getan, um dir das zu verdienen? Wie reif warst du da schon? Du warst gerade neu geboren. Und heute denken wir, oh, wir müssen erst reif werden und ganz viel lernen. Nein, du musst zurückgehen zu diesem kindlichen Glauben. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns als Gotteskinder trennt von dieser engen Gemeinschaft mit Gott, wo die Kommunikation einfach ist. Und das ist Sünde. Du wirst nicht, vielleicht nicht herausfinden, was deine Sünde war, aber alles kam aus der gleichen Wurzel, alle Sünde. Und das ist die Wurzel des Stolzes. Und Stolz ist, wenn du der Herr bist und dich dann über Jesus stehst und selber entscheidest. Und dann bist du wieder im natürlichen Bereich. Und wie es in 1. Mose heißt, dann bist du in dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wo Satan zur Eva sagte, dann werdet ihr sein wie Götter und werdet selber erkennen können, was gut und böse ist. Das nennt man auch das Fleisch. Du kannst zwar entscheiden, ob du ein guter Gott oder ein schlechter Gott bist, das ist deine Entscheidung. Aber beides ist für Gott ein Greuel. Also ein guter eigener Herr zu sein, ist vielleicht sogar schlimmer, als ein schlechter zu sein. Dann bist du nämlich die Hälfte Zeit im Geist und die Hälfte Zeit im Fleisch. Du suchst, und das macht dich dann lauwarm. Und der Herr sagt, ich möchte, dass ihr lieber heiß oder kalt seid, als dass ihr lauwarm wäret. Und Satan versucht uns weiß zu machen, weil wir doch manche Zeit heiß sind. Und manche Zeit sind wir im Geist. Und manchmal machen wir unser eigenes Ding oder manchmal sogar den größten Teil der Zeit. Und dann denken wir, wir machen das ein bisschen besser als die meisten anderen. Und dann vergleichen wir uns mit jemand anders, der auch nicht Gott von ganzem Herzen vertraut. Und dann denken wir, das ist okay. Denn wenn wir dann in seine Gegenwart kommen, dann liebt er uns immer noch und er fließt zu uns. Er wird nicht aufhören, dich zu lieben, selbst wenn du 100% kalt bist. Aber das heißt nicht, dass es nicht doch auch Konsequenzen dafür gibt. Ja, die Gnade ist da und wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt Konsequenzen für die Entscheidungen, die wir treffen. Und eines Tages müssen wir vor ihm stehen und dann Rechenschaft ablegen. Ob es gute Taten waren oder schlechte Taten waren. Und alles wird einmal getestet werden. Wenn es Gottes Test besteht, werden wir eine Belohnung empfangen. Das sagt 1. Korinther 3. Wenn es verbrennt, dann werden wir eben den Verlust erleiden. Aber die Schriftstelle sagt auch, ihr werdet trotzdem, eure Seele wird gerettet sein durchs Feuer hindurch. Das heißt nicht, wir kommen gar nicht an. Aber die Frage ist, ob das, was wir auf der Erde getan haben, Wert haben wird in der Ewigkeit. Ob es wirklich Gott Ehre gegeben hat. Ob du ein Gefäß der Ehre sein wirst in seinem Haus. Und 2. Timotheus sagt, in einem großen Haus, da sind viele Gefäße. Manche sind zu ehrenvollem Gebrauch und manche sind zu unehrenvollem Gebrauch. Manche sind aus Gold, manche aus Silber, manche aus Holz, manche aus Ton. und einige sind zur Zerstörung bestimmt. Alle sind im gleichen Haus. Und dann nennt er so viele Dinge des Fleisches und sagt, wenn ihr euch davon reinigt, das heißt, du tötest dein Fleisch, denn aus dem Fleisch kommt all das, dann werde ich dich erwählen als ein Gefäß der Ehre. Und ich werde dich vorbereiten als ein Gefäß, was brauchbar ist für mich. Möchtest du ein Gefäß der Ehre sein? Da gibt es eine Bedingung. Und du musst deiner alten Natur absterben. Das hätte schon geschehen sollen, als du getauft wurdest. Manchen ist gar nicht klar, was Taufe wirklich bedeutet hat. Dass du einmal nass wirst, war nicht das Hauptziel. Ja, das repräsentiert das Grab. Und es sollte repräsentieren, dass deine alte Nation jetzt begraben wird und tot ist. Und das heißt, ab jetzt an wirst du dich deiner alten Natur nie wieder hingeben. Und Gott hat uns eine neue Natur gegeben, als wir gerettet wurden. Und dass wir aus dem Wasser herauskommen, repräsentiert die Auferstehung. Und wir stehen auf in der neuen Natur, nicht wieder in der alten. Und von dem Punkt an sollen wir uns nur noch der neuen Natur hingeben. Das ist die Natur Christi. Das heißt, ab dem Moment, wo du gerettet bist, bist du nicht mehr selber der Herr. Er ist der Herr. Das hat mir keiner erklärt, als ich gerettet wurde.
Ne?
Wie ich früher schon erzählt habe, als ich gerettet wurde, wollte ich einfach nur eine Feuerversicherung haben, weil bei uns die Hölle immer so heiß gepredigt wurde. Und die haben mir gesagt, er ist jetzt dein Herr und mir machte das auch nichts aus, ihn Herr zu nennen. Solange er mich nicht daran hindert, das zu tun, was ich möchte. Sorry? Also es ist nicht mal die Hälfte des Jobs. Ich bin ganz ehrlich. Also ganz viele von euch hatten vielleicht die gleichen Gedanken, aber die wären nicht so kühn, das auszusprechen.
Ja.
Ja, wir machen das so ein bisschen sanfter. So schlimm war es bei mir nicht. Vielleicht wart ihr ein bisschen noch getäuschter über euch, eure Motive. Aber die Frucht ist, wir haben genau das Gleiche gemacht. Zumindest bin ich ehrlich darüber. Und wenn wir das nicht sind, dann fügen wir nur noch die Heuchelei dem anderen hinzu, was schon falsch war. Und ich habe nie so getan, als wäre es richtig gewesen. Und besonders, als ich anfing zu rebellieren. Aber als ich dann Jesus begegnet bin, nachdem ich mich wirklich gedemütigt hatte und nicht nur versuchte, aus der Hölle rauszukommen, da war ich wirklich stark in seiner Gegenwart. Und seine Liebe floss so stark über mich. Die meisten haben das gehört. Und all die Mauern, die ich über Jahre hinweg aufgebaut hatte, zerbröselten sich. Und ich habe mich so in ihn verliebt, weil er so viel Liebe in mich ausgegossen hat. Das ist in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir versuchen immer, ihn zu lieben. Und wir können es nicht, weil wir ihm nicht erlauben, uns zu lieben. Und er wird seine Liebe uns nicht aufzwängen. Nur in dem Maß, wie du dein Herz öffnest und ihm vertraust, kann er seine Liebe über dich ausgießen. Und wir haben unser Herz nur ein kleines Stückchen aufgemacht, dass wir uns nicht mehr miserabel fühlen, dass wir rauskommen aus unserem Problem. Aber meine Mauern fielen in sich ein und er hat gegossen und gegossen und gegossen. Und das hat diese starke Antwort in mir hervorgerufen. Und ich war jetzt in seiner Gegenwart, ganz stark in seiner Gegenwart. Und diesen Ort wollte ich nie wieder verlassen. Aber es ging weg. Und ich konnte von niemandem herausfinden, warum. Weil ich Lügen empfangen habe von Predigern, die mir erklärt haben, warum es wegging. Die haben von den Flitterwochen mit Gott erzählt. Das war, was du da mit Gott erlebt hast, war sowas wie die Flitterwochen. Am Anfang von der Ehe ist auch alles so wunderbar. Und dann sind die Flitterwochen irgendwo vorbei und dann kommt ihr in das normale Leben, dann kommen die Kinder, dann kommen die Rechnungen und dann ist es nicht mehr so begeisternd. Und dann wollten sie erklären, warum du so begeistert bist, dass du auf und ab springst und die ganze Zeit so übersprudelst. Und sie sahen vielleicht eher aus, als wären sie im Zitronensaft getauft. Und die ehrliche Antwort wäre vielleicht, der Grund, warum wir so gucken, ist, weil wir zurückgefallen sind. Wir sind Heuchler geworden. Wir vertrauen Jesus nicht wirklich, sondern wir sind selber Herr unseres Lebens. Deshalb sehen wir so aus. Sie hätten dann gelogen. Also sie lügen dann zu euch. Sie lügen euch an. Und sie sagen, ja, bei uns war das auch mal so. Und du glaubst ihnen dann, was sie sagen? Und die Bibel sagt, so wie dein Glaube ist, so wird dir geschehen. Wenn du glaubst, dass wieder aufhören wird, dann wird es wieder aufhören. Aber es hätte nie wieder aufhören sollen. Wenn jeder da voller Freude wäre, voll vom Frieden Gottes und im Geist gewachsen wäre, sodass die Früchte des Geistes in ihrem Leben wären und sie alle wandeln würden in Sprüche 3, Vers 5 und 6, dann könnten sie dir zeigen, wo du von hier hin wächst, was dein Erbe ist. Und sagen, du brauchst da gar nicht wieder von weggehen. Das Einzige, was dich davon trennt oder was dich rausbringt, ist Sünde. Bleib demütig und bleib dem Herrn unterstellt. Und dann musst du seine Gegenwart gar nicht verlassen. Und wenn irgendwas passiert, dass du sie doch verlassen hast, verschwende keine Zeit, dich mit den Früchten zu beschäftigen. Geh direkt zur Wurzel. Ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast, du hast die Herrschaft übernommen. Und sofort tu Buße. Und bestätige nochmal neu, dass er der Herr ist. Und glaube, dass so schnell, wie du Buße tust, so schnell vergibt er dir auch. Und setz deinen Glauben da rein, denn das ist die Wahrheit. Und sofort komm zurück in seine Gegenwart. Und dann kannst du fragen, Herr, was ist denn passiert? Dann funktioniert dein Telefon nämlich. Und dann kann er dir die Tricks zeigen, die der Teufel benutzt hat, um dich rauszuziehen. Weil dir gar nicht klar ist, dass du überhaupt irgendwas gemacht hast. Und das ist so ein simples System. Dieses Reich, in das wir versetzt wurden. Und wo Jesus gesagt hat, dieses Reich kannst du nicht sehen, es ist nicht zu beobachten. Im 18. Kapitel von Lukas, in Vers 17, sagt er, wenn du nicht kommst wie ein kleines Kind, wirst du in keiner Weise hineinkommen in sein Reich. Und als der Vater uns dort hineingestellt hat, ganz am Anfang, da waren wir nicht mal ein Kind, sondern ein Baby. Ein paar Sekunden geboren. Und wir sind dort hineingekommen. Wie schwer ist das gewesen? Alles, was wir gemacht haben, war, dass wir uns gedemütigt haben und ihn gebeten haben, dass er uns vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das Einzige, was dich von Gott trennen kann. Und dann waren wir da. Und wir haben die einfachen Fundamente gelernt davon, wie wir ihn fragen und wie er unsere Schritte zeigt. Wer der Heilige Geist ist, was seine Aufgabe in uns ist. So wie ich erzählt habe vom Zeugnis des Heiligen Geistes und mich jemand gefragt hat, wird er seine Aufgabe nicht machen? Und ich habe gesagt, natürlich wird er das machen, weil ich kindlichen Glauben habe und das in keiner Weise hatte und in keiner Weise in Frage stellen. Wenn ich andere Christen gefragt hätte, die das gar nicht tun konnten, dann hätte ich vielleicht auch gedacht, oh, das muss was Schweres sein, denn die können das auch alle nicht tun. Hört ihr, was ich sage? Dann hätte das Zweifel in mir hervorgerufen. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich das tun kann. Ich wollte es aber einfach so sehr. Und ich habe ihn gefragt und er hat nichts gemacht. weil es das erforderte, dass ich glaube. Denn der Zweifel hätte dann meinen Glauben gehindert, sich freisetzen zu können. Und deshalb hat Gott mich abgesondert von den Menschen, die Entschuldigung vorbrachten, warum sie nicht im Geist leben. Und all die Organisationen, die ganzen Jahre hindurch, hatten keine Ahnung, was das ewige Leben ist, wie es in Johannes 17, Vers 3 beschrieben ist. Sie wussten nichts davon, dass wir hineinversetzt sind in das Reich Gottes. Was das ist, wie wir da leben, wie wir uns dort bewegen. Sie wussten nichts davon. Sie wussten nicht mal, dass es existiert. Denn viele warten auf das tausendjährige Reich. Von dem Zeitpunkt an, wo Jesus aufgefahren ist, vor ungefähr 2000 Jahren, viele denken, dass es von der Zeitpunkt, wo der aufgestanden ist, 2000 Jahre dauert, bis sein Reich kommt. Natürlich ist das Millennium noch nicht da, wo er mal den Planeten wirklich unter seine Füße nehmen wird. Aber im geistlichen Bereich, von dem Moment an, wo die Gemeinde geboren wurde, vor 2000 Jahren bis heute, ist das Reich Gottes hier gewesen. Und zwar von dem Tag von Pfingsten an bis heute. Das heißt, es gibt einen sicheren Ort für seine Kinder, wo sie sein können. Und es gibt keinen Ort auf diesem Planeten, wo ein Kind Gottes hingehen könnte, um vom Teufel wegzukommen. Er kann dich angreifen, wo auch immer du hingehst. Du könntest noch nicht mal bis zum Mars oder bis zum Pluto fliegen, um von ihm wegzukommen. Der einzige Ort im ganzen Universum, wo du hingehen kannst, wo der Teufel nicht dich antasten kann, wo du nicht kämpfen musst, ist Gottes Reich. Dort ist er rausgeworfen. Er hat keine Erlaubnis, dort zu sein. Und da spielt es keine Rolle, welche Phase des Reiches Gottes ist. Er hat keinen Zugang zum dritten Himmel. Und er hat keinen Zugang zu dem geistlichen Reich, was jetzt schon hier auf der Erde ist. Und er wird auch keinen Zugang haben zum tausendjährigen Reich. Er wird in der Ewigkeit auch überhaupt nicht mehr da sein. Aber keiner hat das so in der Bibelschule gelernt. Das heißt, sie lehren, was sie gelernt haben. Und all das ist uns geschenkt worden im Paket des Heils. Und es kam aus Glauben durch Gnade und hatte nichts mit Werken zu tun und nichts mit Reife zu tun. Ich glaube, dass das Kostbarste von meinem ganzen Erbe, was ich empfangen habe und jemals empfangen werde, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich leben darf in seinem Reich von dem Tag, wo ich geboren wurde, bis jetzt. Und dass ich den Vater und Jesus kennen darf und eine enge Beziehung mit ihnen haben darf. Das ist alles, was ich wollte. Und als ich Jesus fand, kam mit Jesus alles andere auch. Aber die meisten Leute suchen die Dinge von Jesus und suchen nicht ihn selbst. Sie wollen, dass er sie rettet. Sie wollen, dass er einen Teil des Erbes bekommt, aber sie wollen nicht ihn selbst. Denn wenn er kommt, dann fühlen wir uns überführt. Weil wir wissen, wir sind nicht rein. Und anstatt uns zu freuen und zu ihm zu laufen, ihn zu umarmen und ihn kennenlernen zu wollen, weil er unser bester Freund ist und er uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist, warum möchtest du mit so jemandem nicht zusammen sein? Und die Gemeinde ist so getäuscht von Generation zu Generation und es wird weiter und weiter und weiter gegeben. Bis die Gemeinde gar nicht mehr dem ähnelt, wovon die Bibel redet, was Gemeinde sein sollte. Weil es immer rückwärts ging, vom ersten Tag an, wo die Gemeinde geboren wurde. Als die Apostel noch hier waren und der große Apostel Paulus und er die Gemeinde hatte bei Korinth, in Galater war Satan da schon da. Und 2. Korinther 11, ich glaube Vers 12 und 13, spricht davon, dass Satan sich verwandelt oder sich verstellt als Engel des Lichts. Und dann heißt es, wenn Satan sich schon als Engel des Lichts verstellt, dann ist es auch nichts Großes, dass seine Diener sich verstellen. Und wir fragen uns, wie konnte es dahin kommen, dass der Leib Christi so getäuscht wurde? Wie konnte es kommen, dass so viele falsche Lehre da sind? Wie konnte es dahin führen, dass wir so viele verschiedene Gemeinderichtungen haben? Und alle glauben was anderes zum gleichen Thema. Und alle glauben, sie hätten die Wahrheit. Und die Wahrheit kann sich nie selber widersprechen. Und über Jahre konnte niemand rausfinden, wer jetzt recht hat. Du kannst alle Theologen zusammenholen und sie finden nicht, wer jetzt die Wahrheit hat. Und das zeigt euch einfach nur, was für ein Täuscher und Betrüger Satan ist. Und Leute, ich glaube einfach, die Zeit läuft aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber ich glaube, Gott öffnet uns die Augen. Und er lässt uns sehen, was der Feind tut. Denn es wird nicht mehr lange dauern, dann will er den Erdboden kontrollieren. Und wenn es dann zum Ende kommt, wird jeder Christ, jeder, der wiedergeboren ist auf dieser Erde, wird in einer oder der anderen Gruppe sein. Und in Offenbarung 12 und 13 werden diese beiden Gruppen beschrieben. Von der einen Gruppe heißt es, sie überwanden Satan durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und ein Kapitel später, in Kapitel 13, heißt es, Macht wurde dem Tier gegeben, dass er die Heiligen überwinden konnte. Jeder, der im Leib von Anfang an war, in dem Moment, wo du stirbst, wirst du in einer dieser beiden Gruppen sein. Entweder bist du ein Überwinder oder du bist einer von denen, die überwunden werden. Und meint ihr nicht, dass es das Konsequenzen hat, in welcher der beiden Gruppen du bist? Beide werden Heilige genannt, das heißt, beide werden wohl auch in den Himmel gehen. Also es gibt auch Übereinstimmung zwischen den beiden. Oder lies mal die 7 Sendschreiben, die der auferstandene Jesus den Johannes diktiert hat. Und am Ende von jedem dieser Briefe sagt Jesus, dem, der überwindet, werde ich Folgendes geben. Und das ist Jesus, der da redet. Und Jesus ist der, can you say the last sentence again? Also Jesus ist der, der das mal entscheiden wird. Was am Ende geschehen wird, wenn wir mal vor ihm stehen. Und er sagt, denen, die überwinden, werde ich diese bestimmte Sache geben. Lies dir das mal genau durch. Und sieh mal, wie viele Dinge, die dort stehen, von denen du dachtest, dass die doch ohne Bedingung sind. Und wo du dachtest, wenn ich zum Himmel komme, dann bekomme ich das automatisch. Also wir werden alle mal stehen vor dem Richterstuhl Christi. Und der zu Johannes gesprochen hat, dass er diese Briefe schreiben soll. Und er ist der gesagt hat, denen, die überwinden, werde ich Folgendes geben. Warum sollte er das gesagt haben? Wenn es nicht bedeuten würde, dass wenn du nicht überwindest, dass ich dir das nicht geben werde. Das ist eine logische Schlussfolgerung, oder? Lies dir das mal durch, was er da alles aufzählt. Ich will nicht hier deine Lehrgebäude durcheinander bringen. Ich sag dir nur, du kannst nicht Dinge einfach voraussetzen. Du kannst nicht einfach Dinge glauben. Du kannst nicht einfach Dinge glauben, die klaren Schriftstellen völlig im Gegensatz stehen. Besonders wenn Jesus selbst das sagt. Wollen wir nicht alle wiederkommen mit Christus und dann mit ihm herrschen? Und die meisten Christen denken, das ist automatisch. Wenn du ein Christ bist, wirst du mit ihm wiederkommen und mit ihm regieren. Aber Jesus sagt hier auf der gleichen Insel zu Patmos, zu Johannes, als er die Offenbarung ihm diktiert hat, in Offenbarung 17, Vers 14, beschreibt er die, die mit Jesus zurückkommen werden. Und dann gibt er drei Beschreibungen. Sie sind berufen, auserwählt und treu. Matthäus 22,
14.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Berufen zu sein bedeutet vom Griechischen her eingeladen zu sein. Und Gott hat schon ausgesucht, wo jeder einzelne von uns hineinpasst in den Leib Christi. Gott hat das ausgesucht. Und du bist jetzt sozusagen eingeladen, Gott zu dienen an diesem Platz. Wissen wir, was das ist? Jesus weiß es. Er ist der Urheber von allem. Und der Heilige Geist weiß es. Und der Heilige Geist hat die Aufforderung, uns alles zu lehren, was wir wissen müssen, damit wir diesen Platz ausfüllen können. Das Wort auserwählt heißt, jetzt bist du aufgenommen worden. Und dazwischen ist irgendwas passiert und einige Leute sind eliminiert worden. Zum Beispiel hat Gott jemanden berufen, Prediger zu werden. Aber zwischen meiner Berufung und dem Punkt, wo er mich wirklich dann erwählen konnte und aussenden könnte, gab es eine Zeit der Vorbereitung, Dinge, die in mir vorbereitet werden müssen. Und wisst ihr, was das Erste war von allem? Wenn du, dann heißt es, wenn du Prediger sein möchtest, dann ist er der Herr und er ist nicht interessiert an unseren Meinungen. Du wirst mich fragen, ich werde deine Schritte zeigen und ich werde das durch dich sprechen, was ich sagen möchte. Und wenn du das nicht tun kannst, werde ich dich auch nicht salben. Zumindest nicht beständig salben. Aus Gnade salbt dir auch Prediger einfach, weil jemand anders eine Not hat. Aber nicht in dieser Beständigkeit. Und als ich anfing, als ich das Wort Gottes las, und ich, wenn ich irgendwo eine klare Schriftstelle sah, dann brauchte ich keine Erklärung, dann brauchte ich nicht noch 25 weitere Schriftstellen. Dann habe ich geglaubt, Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendwann seine Meinung darüber ändert. Die einzige Frage ist, werde ich es glauben oder werde ich es nicht glauben? Denn es ist immer noch die Wahrheit, auch wenn ich es nicht glaube. Und Gott sagt, wenn du es glauben kannst, dann kannst du es empfangen. Und wenn du es nicht glauben kannst, wirst du es nicht empfangen. Aber wenn Gott es sagt, dann gilt das. Wenn ich irgendwas gesehen habe und ich merkte, oh, das stimmt mit meinem Leben nicht überein, dann habe ich gesagt, Gott, ich möchte, dass das in meinem Leben Wahrheit wird oder funktioniert. Und dann habe ich mich dem Lehrer wirklich ganz hingegeben. Und er sagt, alles in mir, was das hindert, zeig es mir, ich lasse das los. Und alles in mir, was ich tun sollte, zeig es mir, ich werde es tun. Und dann beginnt es in meinem Leben. Und so ging ich durch alles hindurch, keine Entschuldigung. Aber ich konnte nicht aussuchen, welche Gebote oder welche Verse ich zuerst umsetze. Ich brauchte, dass der Heilige Geist mir sie zeigt. Das allererste, was ich als Baby gelernt habe, nicht nur, dass ich, wie ich hineinkomme in seine Gegenwart, sondern wie ich wirklich intensiv Zeit dort verbringen kann. Ich konnte sofort hineinkommen als Baby, denn ich habe ja da angefangen. Ich konnte seine Gegenwart spüren. Und ich habe gelesen, der Heilige Geist hat mir Dinge gezeigt, die falsch sind. Und ich konnte aber nicht lange bleiben, ich habe das wieder verloren. Aber ihr kennt, glaube ich, die meisten von euch meine Geschichte, mein Zeugnis. Aber ich habe diesen Gedanken gehabt, wenn ich eine Minute da sein kann, dann kann mir keiner erzählen, dass es in dieser Generation nicht möglich ist. Und manche Leute haben mir gesagt, oh, das ist nur für die großen Prediger, für Leute, die ganz besonders reif sind. Du kannst das nicht machen. Und dann sage ich, zu spät, ich habe es schon gemacht. Und dann habe ich Gott weitergesucht. Und dann würde Gott irgendwas anderes in meinem Leben machen. Oder dass ich eine Frage stellte und er hat sofort geantwortet. Und dann ging ich wieder zur Gemeinde. Es war eine charismatische Gemeinde. Und ich dachte, jeder macht das so, wovon ich hier rede. Und ich erzählte einfach von einem Gespräch, was ich mit Gott hatte, wo er mir Dinge gezeigt hat. Was hast du damit gemeint? Du hast Gott gefragt und er hat dir all diese Dinge gesagt? Und ich habe gefragt, was meinst du, dass du diese Dinge nicht von ihm gezeigt bekommst? Die guckt mich fast an, als hätte ich einen Dämon oder sowas. Und sie haben gesagt, sei ein bisschen vorsichtig, Bruder. Sowas kann man nicht tun. Und ich sage, zu spät, ich habe es schon gemacht. Und dann habe ich aufgehört, irgendetwas zu irgendjemandem zu sagen, bis es wirklich in mir lief und einfach feststand. Und dann haben Leute, selbst wenn das dann lief in meinem Leben, gesagt, ja, wo steht das im Wort? Und ich war ein Baby und ich wusste das nicht. Und es war so wie, als würde ich zu Gott schreien, weil es dunkel ist und ich nicht sehen kann. Und Gott sagte, drück mal auf den Knopf. Ich habe den Knopf gedrückt und das Licht ging an. Und du sagst, aber ich werde das nicht glauben, wenn du mir nicht erklären kannst, warum das Licht angeht, wenn du auf den Schalter drückst. Aber ich bin kein Elektriker, ich habe keine Ahnung, warum das Licht dann wirklich angeht. Und mir ist es auch egal, ich brauche einfach nur Licht, wenn es dunkel ist. Und als Gott mich dann seinen Dienst berufen hat, ja, da hat er mir auch Dinge erklärt, warum das so ist, warum das Licht angeht. Aber ansonsten sind wir wie ein Thomas, der sagt, ich werde da nicht drauf drücken, wenn ich nicht weiß, was passiert. Und vielleicht findest du es irgendwann heraus. Aber in der Zeit habe ich schon 400 andere Knöpfe gedrückt. Einfach mit meinem kindlichen Glauben. Und ich konnte gar nicht abwarten, bis mir Gott sagt, was ich als nächstes machen soll. Und mir war es egal. Er ist der Kluge, er ist der, der das alles weiß. Natürlich, wenn er mich beruft, Elektriker zu sein, dann muss ich das andere alles lernen. Also, ich bin immer noch bei meiner Einführung, aber ich glaube, ich komme jetzt langsam durch. Aber der Punkt, zu dem ich komme, als ich noch ganz jung war, hatte ich schon beständige Gegenwart von ihm. Noch nicht perfekt, aber ich konnte schon stundenlang in seiner Gegenwart bleiben und Dinge aufschreiben, die er mich gelehrt hat. Und eines Tages las ich im 4. Kapitel von Lukas. Ich las dort. Und das ist die Geschichte, wo Jesus an einem Sabbat in die Synagoge kam. Und er ging vorne nach zum Pult und er öffnete die Schriftrolle und er begann aus Jesaja zu lesen. Und in Vers 18 las er dann zur Gemeinde.
He said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He's anointed me to preach the gospel to the poor."
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen.
He sent me to heal the brokenhearted.
Er hat mich gesandt, die zu heilen, die ein zerbrochenes Herz haben. Den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann schloss er das Buch. Damit waren sie vertraut, jemand liest die Schrift. Und nach dem einen Moment hat er das, was er als nächstes sagte, das hat sie wirklich aufgebracht. Und er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt in euren Ohren. Und man hätte denken können, jetzt springen alle vor Freude auf und sagen, Ehre dem Herrn, der Messias ist da. Nein, die ganze Gemeinde nahm ihn raus auf eine Felsspalte und wollte ihn herunterstürzen. Aber sie haben es dann nicht gemacht. Wie ist er da wieder weggekommen? Die Bibel sagt, er ging einfach durch ihre Mitte hinweg und zog seinen Weg. Eigentlich eine interessante Stelle. Also, er ist am Rand einer Klippe, die ganze Gemeinde steht hinter ihm, will ihn Römer werfen und er geht einfach so hindurch. Das ist eigentlich interessant, wenn man sich... Aber er hat es gemacht. Und ich las das. Und da, wo ich aufgewachsen war, war das eine nicht pfingstliche Gemeinde und ich habe nicht gesehen, dass... Ich habe nicht viel von Salbung gesehen, aber später war ich in einer charismatischen Gemeinde, habe Dinge über den Heiligen Geist gelernt. Und manchmal ist es passiert, vielleicht war das eine Heilung oder etwas anderes, wo du einfach gespürt hast, der Geist des Herrn ist auf der Person. Und dann wurde gesagt, oh, die Person ist so gesalbt. Wenn ich zu der Zeit meisten Christen gefragt hätte, was ist denn diese Salbung? Dann hätten sie gesagt, dass der Geist des Herrn auf dieser Person ist. Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, dass der Geist des Herrn auf mir ist, das ist die Salbung. Sondern er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Aber die meisten Leute sehen das Wort weil nicht, weil sie denken, sie wissen schon, was gemeint ist. Und das ist gefährlich, wenn du irgendwas liest, was gar nicht die Wahrheit ist. Dann hast du keine geöffneten Ohren, irgendwas zu hören, was dazu im Gegensatz steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil... Und ich habe viele Leute gefragt, was damit wohl gemeint ist. Also, ob sie es wissen oder nicht, sie geben ihre Meinung dazu. Achso, zu der Zeit habe ich jetzt überhaupt niemanden mehr gefragt. Gott ist derjenige, der ihn gesalbt hat.
Also,
warum frage ich dann nicht einfach ihn, wenn ich eine klare Antwort haben möchte? Und er ist mein Vater, warum sollte er mir nicht antworten? Versteht ihr, was ich sage? Und wir haben so diese Vorstellung, Gott ist im dritten Himmel, der Herrscher des ganzen Universums, als wäre er so unnahbar. Er ist unser Vater. Und zu der Zeit habe ich das schon gelernt, also einfach auf seinen Schoß zu kommen und ihn zu erlauben, dass er mich in den Arm nimmt. Das war alles, was ich am Anfang wollte. Ich wollte einfach seine Gegenwart spüren. Und ich hatte zu der Zeit immer noch diesen kindlichen Glauben. Und ich habe gesagt, Vater, ich verstehe das nicht. Also Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf ihm, weil du ihn gesalbt hast. Ich habe das Wort Salbung nachgeschlagen und dieses und dass das Öl über jemanden ausgegossen wird, das dann rüber runterfließt und das eine Symbolik ist für den Heiligen Geist. Das heißt, auf jeden Fall ist bei der Salbung irgendwie der Geist involviert. Aber er sagt nicht, das ist die Salbung. Und dann habe ich den Vater gefragt, ja, was ist denn dann die Salbung? Das sind die Dinge, wo ich meinem Sohn die Autorisierung oder die Berechtigung für gegeben habe. Das ist das, wozu ich ihn beauftragt habe. Und der Beweis dafür, dass ich ihm wirklich den Auftrag gegeben habe, diese Dinge zu tun, ist dann, dass dann der Geist des Herrn auf ihm sein wird und ihn fähig macht, das zu tun, wozu ich ihm den Auftrag gegeben habe. Und dazu werde ich noch alles ihm zur Verfügung stellen, was er braucht, gemäß meiner Herrlichkeit. Und das werde ich jedem geben, der irgendetwas benötigt. Und diese Aussage hat meine ganze Welt verändert. Wer würde es nicht wollen, dass der Geist Gottes auf ihm ist? Und ich hatte gedacht, man muss erst super geistlich sein oder sowas. Und ich habe gedacht, oh, da kann ich ja noch von träumen, bis ich da mal hinkomme. Und dann habe ich den Vater gefragt. Und Gott war so gnädig, man wusste ja gar nicht, was ich fragen soll. Ich habe es damals nicht verstanden, aber heute sehe ich es. Er hat mich in so eine Situation gestellt. Und der Heilige Geist begann mir diese Dinge zu zeigen, während ich einfach nur lese. Ich habe gar nicht studiert mit meinem Verstand. Ich habe einfach gelesen mit Gebet und damit gerechnet, dass der Heilige Geist mir irgendwas zeigt. Und das begann dann zu geschehen. Und plötzlich sahen meine Augen dieses Wort, weil. Und dann kam der Gedanke mir, warum frage ich nicht den Vater? Weil ich denke, dass der Heilige Geist auch die Frage in mich hineingelegt hat, dass ich diese Frage stellen soll. Und Gott hat es sofort beantwortet. Und dann dachte ich, okay. Also wenn Gott jemanden autorisiert, jemand eine Aufgabe gibt. Dann habe ich gefragt, ist denn alles, was von dir autorisiert ist, oder was jetzt dein Sohn uns aufträgt, heißt das dann, wenn du einen Auftrag gibst, dass dann dein Geist auf uns sein wird, um das auszuführen, was du gesagt hast? Und er antwortete mit ja, und der Geist floss sehr stark. Und dann habe ich Gott gefragt, gilt das nur für die großen Dinge? Nein. Und Gott, du hast mir gesagt, ich soll dich fragen auf all meinen Wegen. Das heißt, wenn du mir den Auftrag gibst, irgendetwas zu tun, wie es Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt, wenn du mich führst, dass ich etwas tue, heißt das, du hast mir jetzt auch den Auftrag dafür gegeben? Ja. Darf ich dann auch damit rechnen, dass der Heilige Geist auf mir sein wird, dass ich das so ausführen kann, wie du es möchtest? So dass ich gar nicht mehr mir selber überlegen muss, wie du das vielleicht gemeint hast, dass ich das machen soll? Und dass ich einfach im Geist bleiben kann und der Geist mir exakt zeigt, wie ich das machen soll? Ja. Und dann habe ich das ausprobiert. Und ich hatte immer noch diesen kindlichen Glauben. Und das ist das, was Gott gesagt hat, und ich habe einfach versucht, das so zu machen. Und ich hatte den Eindruck, der Geist leitete mich an, das zu tun. Und dann fragte ich, Heiliger Geist, wann möchtest du, dass ich anfange? Und er gab mir sofort eine Aufgabe. Und ich ging. Und wenn ich eine Frage hatte, wie soll ich das jetzt machen, Gott? Hat er mir geantwortet. Und der Geist floss. Und ich hatte eine großartige Zeit. Es waren gar nicht so wahnsinnig große Dinge. Es waren nicht die Riesendinge. Manchmal habe ich auch was verfasst und habe es wieder verloren. Und dann habe ich Buße getan und bin wieder sofort in den Geist gegangen. Und das erlaubte mir einfach vertraut zu werden, wie ich geleitet werde vom Herrn. Und wie ich den Heiligen Geist auf mir habe, diesen Auftrag auszuführen. Und wenn ich irgendwas brauchte, um meinen Auftrag auszuführen, dann habe ich den Glauben gehabt, dass Gott mir das zur Verfügung stellt. Wenn Gott mir zum Beispiel sagte, geh hin und tue irgendwo was ganz Bestimmtes, aber die Tür dahin ist noch gar nicht auf. Und wenn er sagt, geh jetzt hin, dann muss die Tür auch offen sein. Und wenn Gott mir etwas sagte, was ich tun soll, was viel Geld kostet und ich das Geld aber nicht hatte, dann muss der Heilige Geist mir auch sagen, wo das Geld herkommen wird oder was ich tun muss. Also entweder bleib hier stehen und warte oder geh zur Bank und schreib einen von deinen eigenen Schecks und bezahl das. Und dann wuchs ich. Und wisst ihr, warum ich so schnell wachsen konnte? Als ich dann wirklich in Gottes Schule ging? Weil ich das einfach wie ein kleines Kind gemacht habe. Und als es dann darum ging, dass er wirklich an mich anfing auszubilden, und der Heilige Geist war auch da, der Lehrer. Sorry? Also, wenn der Heilige Geist der Lehrer ist, was sind wir dann? Dann werden wir zum Schüler. Und er gab mir die Beauftragung, Schüler zu sein, sein Schüler zu sein. Und er hat ja gesagt in Johannes 14, 26, er wird uns alle Dinge lehren. Und das erscheint dann ein bisschen seltsam. Denn Gottes Technologie ist so fast lachhaft höher wie unsere. Und der Heilige Geist kann sich auf so viele verschiedene Weisen zeigen. Aber wir packen ihn oft in so eine Kiste und denken, so die 4, 5 Sachen kann er machen. Aber denkt mal über dieses Konzept nach. Der Herr sagt mir, dass ich dem Heiligen Geist mich öffnen soll oder hingeben soll als Lehrer. Und jetzt gibt er mir die Beauftragung, Lernender zu sein, Schüler zu sein. Das ist jetzt meine Salbung. Und dann erwarte ich, dass der Heilige Geist auf mir sein wird und dass er mich befähigt, ein guter Schüler zu sein, ganz so wie der Herr das möchte. Hört ihr, was ich sage? Und jetzt lehrt der Heilige Geist mich als Lehrer und er gibt mir das, was ich das tun kann, was der Lehrer sagt. Das klingt verrückt, aber es funktioniert. Und ich liebe die verschiedenen Arten und Weisen, wie der Heilige Geist wirkt. Kennt ihr das Wort Multitasking? Wo man mehrere Dinge gleichzeitig tut? Und ihr habt keine Ahnung, wie viel der Heilige Geist gleichzeitig tun kann. Das ist fast unreal, was er alles tun kann. Und selbst wenn es 100 Millionen Christen auf der Welt gibt, kann er jeden gerade was anderes lehren. Und wenn er eine Aufgabe hat, hilft der Heilige Geist, ihm das auszuführen, was er tun soll. Und ich versuche nicht herauszufinden, welche Technologie er hat, um das zu tun. Ich liebe es einfach. So wie du Technologien im natürlichen Bereich genießen kannst. Wenn irgendwas Neues herauskommt, dann möchtest du ein Upgrade haben und ein neues Telefon. Und früher war es ein Telefon, wo du einfach nur jemanden anrufst. Heute kannst du alles damit machen. Du machst Fotos, du sendest Fotos, du gehst ins Internet. Und, sorry?
piece of equipment that you're using as a phone.
Alles auf diesem Teil, was du auch als Telefon benutzt.
So look at all the things that phone can do now.
Und wenn du dir anschaust, was dieses Telefon heute alles tun kann, und das Telefon vor 40 Jahren hätte daran nicht mehr denken können. Also ein Upgrade. Und wenn Gottes Technologie doch Millionen Lichtjahre höher ist als die von den Menschen, warum finden wir... No, can you say it again? Warum versuchen wir immer herauszufinden, wie Gott das machen wird, anstatt ihm einfach zu vertrauen und das zu tun, was er sagt? Aber die Reise mit Gott ist begeisternd. Und du kannst den Computer zum Beispiel die ganze Zeit benutzen, aber trotzdem weißt du nicht, wie man einen Computer baut. Du kannst ihn zwar anschalten, du kannst ihn kaufen und anschalten, du kannst dann deine E-Mails checken oder Facebook oder irgendetwas. Und dafür muss man nicht erst aufs College gehen, um das zu lernen. Aber wenn du Programme aufbauen willst oder die, dann auf dem Computer, dann musst du natürlich vieles lernen. Es gibt so vieles, was getan werden kann. Und genauso ist es beim Heiligen Geist. Er fängt mit etwas Kleinem an. Und wenn du das treu tust, auf die korrekte Weise, dann schenkt er dir ein Upgrade, dass du das nächste tun kannst. Wer hat, dem wird gegeben. Und dann lernst du die Grundlagen, wie das funktioniert, wirst damit vertraut. Und dann wirst du damit vertraut und bist treu, das zu machen, und dann schenkt er dir das nächste. Und das sollte in deinem Leben immer so weiter sein. Du bist treu, und dann schenkt Gott dir die nächste Aufgabe. Du bist treu und die nächste, wenn du im Geist bist. Denn du kannst gar nicht im Geist bleiben, ohne da zu wachsen. Das ist unmöglich. Dass du dann nicht geistlich wächst, wenn du im Geist bist. Aber wenn du geistlich nicht wächst, was ist dann das Problem? Ganz einfach, du bist nicht im Geist. Vielleicht denkst du, dass du es bist, aber die Frucht beweist, dass du es nicht bist. Und die meisten sind nie gelehrt worden, wie man überhaupt im Geist ist. Und dann fangen wir an, unser Fleisch zu vergeistlichen. Wir reden geistlich, wir tun so geistlich, wir tun geistliche Dinge. Aber der Geist Gottes ist nicht auf uns. Die Salbung ist nicht da. Das Telefon funktioniert nicht in beide Richtungen. Und er kann nicht jeden meiner Schritte leiten, weil ich einfach nicht im Geist bin. Und Satan bringt immer so Täuschungen. Oh, unser Erbe ist das, was das Wahre ist, das Originale ist. Und warum sollten wir unser Erbe hergeben für eine Täuschung, die nachher gar nicht funktioniert? Wenn doch das Originale umsonst ist, geschenkt ist und aus Gnade durch Glauben zu uns gekommen ist. Also dieser Prozess aufzuwachsen, in jedem Schritt von dem Punkt an, wo ich das gesehen habe. Die meisten, viele Leute bleiben da stecken, wenn sie das Buch lesen, meine Schafe, hör meine Stimme. Weil ich davon rede, dass ich in jeder kleinen Sache Gott frage. Und du hörst das dann vom Natürlichen her. Und dann kommst du zur falschen Schlussfolgerung, dass du denkst, oh, wenn jetzt Jesus mein Herr ist, dann benutze ich meinen Verstand ja gar nicht mehr. Aber das wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Denn wenn du im Geist bist, wirst du dein Gehirn weit mehr benutzen, als du jemals gedacht hast, es zu benutzen. Die Wissenschaft sagt sowieso, dass wir nur ungefähr 5% unseres Gehirns benutzen. Und wir denken, wir sind so klug, aber warum benutzen wir nicht 100%? Wir können es nicht tun. Warum gibt ihr uns dann das ganze Zusätzliche? Denn eines Tages kann er einfach Dinge downloaden. Sofort, wenn wir gerufen werden, dann bei Jesus zu sein, in einem Zwanzigstel einer Sekunde, wird alles sich verändern. Und plötzlich werden wir ihn kennen, so wie er uns kennt. Könnt ihr euch vorstellen, dass alles, was Gott über uns weiß, Jedes Haar, was auf deinem Kopf ist. Und es braucht jetzt etwas weniger Zeit, meine zu zählen, als es früher mal war. Aber Gott weiß alles. Er weiß alles über dich. Wer du bist, wer du in Christus bist, was deine Bestimmung ist. Und in einem Fünftel einer Sekunde, das ist viel Datenvolumen, was darunter kommt. Von einem Moment, wo wir gar nichts wussten, und dann plötzlich wissen wir alles. Vielleicht sind da die anderen 95% unseres Gehirns für. Denn hier auf der Erde gebrauchen wir es noch nicht. Also diese Reise, hineinzukommen und mit ihm die Reise zu genießen. Natürlich ist nicht jeder berufen für den fünffältigen Dienst. Und Gott wird auch nicht durch jeden Wunder tun. Und er mag dich vielleicht nicht benutzen, dass du andere Leute heilen sollst. Aber weil wir Gott nicht wirklich kennen, das Einzige, wo wir ihn erkennen, ist, wenn er in Kraft sich zeigt. Oh, das erkennen wir, weil hier ist gerade irgendwas passiert. Es ist etwas passiert, weil wir wissen, das kann kein Mensch tun. Und dann können wir sagen, oh, das war von Gott. Aber wenn jemand etwas anderes macht, was nicht so eine kraftvolle Manifestation ist, dann bemerken wir es gar nicht. Und viele kennen Jesus gar nicht wirklich. Weil sie ihn nur dann wahrnehmen, wenn er sich auf ganz bestimmte Weise zeigt oder manifestiert. Aber die Bibel zeigt so viele Weisen, wie er sich zeigt. Und manche mögen wir vielleicht sogar nicht mal und dann wollen wir darüber gar nicht lesen. Und bei anderen Sachen wissen wir gar nicht, was der Heilige Geist tut und dann sind wir nervös. Und schließlich ist er ja immerhin die Kraft, die das Universum geschaffen hat. Und er hat die Kraft, das ganze Universum wieder umzuwerfen und Neues zu machen. Sorry? Das ist der Heilige Geist, der in uns ist, oder die Kraft, die in uns ist. Er kann sehr sanft sein, er kann ein Tröster sein. Aber als ich trainiert wurde in meiner Berufung, da war er mein Drill-Sergeant. Und ich kann euch sagen, er ist ein tougher Drill-Sergeant, also ein tougher Offizier. Aber als das vorbei war, war er wieder mein Tröster. Oder mein Lehrer. Oder wenn ich seine Kraft für irgendwas brauchte. Und mein Herz war, mein Herz gegenüber dem Heiligen Geist war, du sollst dich zeigen können auf jede Weise, wie du es möchtest. So viele Weisen wie nur möglich. Und alles, was du mir zeigst, davon tue ich Buße. Und wenn ich irgendwas tun soll, dann werde ich es tun. Und was lassen soll, das werde ich machen. Ich möchte einfach sehen, wie du dich zeigst. Als mir zum ersten Mal jemand etwas erzählte von den Gaben des Heiligen Geistes, denn damit war ich nicht aufgewachsen. Und dann habe ich 1. Korinther 12 durchgelesen. Und dann habe ich herausgefunden, dass diese Gaben, und wir denken manchmal, das ist sowas wie ein Spielzeug, wo wir mit rumspielen können. Das sind einfach verschiedene Aspekte davon, wie der Heilige Geist sich manifestiert. Es ist er selbst, der sich da zeigt. Und zwar auf 7 verschiedene Weisen. Nicht wir, sondern er. Und er entscheidet, dass er die Gaben gibt, wie er das wählt. Und als ich das gesehen habe, dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, auf jede Weise, wie du dich manifestieren möchtest, ich bin offen dafür. Und wenn es irgendwas gibt, was ich loslassen muss, lasse ich es los, aber wenn ich was empfangen muss, will ich es empfangen. Und einer Zeit über die nächsten, ich habe das losgelassen und in den nächsten paar Jahren haben sich alle neuen Manifestationen gezeigt. Das war aber noch nicht meine Berufung. Das, Er hat es einfach getan, damit ich erfahren konnte, auf welche unterschiedliche Weise er sich manifestieren kann. Aber was ist, wenn du die Person bist, durch die er sich manifestiert? Vielleicht, wenn es Heilung ist. Was wäre mit einem Wunder? Wie würde es sich für dich anfühlen, wenn er das durch dich tut? Wisst ihr, was mich überrascht? Zu dem Zeitpunkt, wo er das machte, war mein Fleisch tot, es war getötet. Wisst ihr, warum manche Menschen so starke Reaktionen zeigen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt? Und dann denken wir oft, oh, die Person ist so geistlich. Nein, es ist dein Fleisch, was dann reagiert, wenn der Geist kommt. Manchmal findest du Menschen, die sind von Dämonen belastet. Und wenn der Heilige Geist die trifft, dann geht es richtig zu, ja. Und wie bei Elektrizität, Gott kann das hochdrehen und dann könnten wir es gar nicht mehr aushalten. Aber wenn das Fleisch getötet ist, dann kann Gott diese Kraft, die Power hoch und hoch und höher drehen und kann etwas durch dich tun, sogar sehr präzise. Stellt euch vor, Gott würde eine Laserbehandlung durch dich durchführen. Und dann würde er die Power hochdrehen, um das ganz fokussieren. Und dann wird ein kleiner Strahl ausgesendet. Und wenn du es dann hochdrehst, dann würdest du selber wackeln mit dem Laser. Und würdest alles andere verbrennen, anstatt nur den kleinen Tumor zu treffen. Oder jemand versucht, den Splitter aus dem Finger eines anderen rauszuholen. Und dann, wenn du voller Power bist, dann haust du ihm den Arm ab. Und Folgendes hat mich schockiert. Als ich wirklich dem Fleisch abgestorben war, und dann konnte er die Kraft so hoch fahren und er konnte ein Wunder durch mich tun. Und es war überhaupt gar keine Reaktion mehr in mir. Keine. Sondern ich konnte einfach jemand auf die Schulter tippen und das Wunder passierte. Und ich bin einfach hingegangen, habe das gesprochen, was Gott gesagt hat. Und das war nicht so ein, das hat der Herr gesagt und ich habe ihn auf den geschüttelt. Ich habe einfach nur das Wort gesagt und das Wunder ist passiert. Und ich habe nicht mal irgendwas gespürt dabei. Sondern es ist einfach ganz still passiert. Aber wir wollen so auf die großen Reaktionen sehen, das Herumspringen und denken, oh, das war jetzt Gott. Ich möchte einfach das sehen, dass Gott sich bewegt. Und wenn Jesus gesprochen hat, sind Dinge passieren. Er musste überhaupt nicht schreien, dass das passiert. Er hat einfach gesprochen. Das heißt, er hatte die Autorität, das zu tun. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und der Geist hat es dann gewirkt, nicht wir. Es ist manchmal so, als würden wir versuchen, dem Heiligen Geist zu helfen und ein bisschen Nachdruck zu verüben. Aber der Heilige Geist braucht nicht unsere Hilfe. Er braucht nur, dass unser Gefäß klar und rein ist, damit er sich manifestieren kann, damit nichts mehr ihn hindert, um das zu tun, was er tun möchte. Aber wir denken immer, wir müssen aufwachsen, damit Gott mich salben kann in irgendwas Großem. Aber die meisten von uns wird das nie passieren. Weil wenn wir nicht treu sind in den ganz kleinen Dingen, wird das Große niemals passieren. Und der Herr sagt in seinem Wort, wenn du nicht treu bist im Kleinen, wirst du auch im Großen nicht treu sein. Und du sagst aber, naja gut, das Kleine ist nicht so wichtig, aber wenn ich was Großes hätte, dann wäre ich wirklich treu. Aber Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, Den werde ich über 10 Städte setzen. Und die Jünger haben gefragt, wer wird der Größte unter uns sein? Und der Herr hat gesagt, der Größte sein möchte, soll der Diener von allem sein. Aber die moderne Gemeinde, besonders die geisterfüllten Gemeinden, die mögen das Wort Diener überhaupt nicht oder Knecht. Ich bin kein Knecht, ich bin ein Kind des Höchsten. Und sie reagieren regelrecht, wenn man Knecht oder Diener sagt. Und wenn du eine Businessperson bist und hast vielleicht irgendwelche Titel oder Doktortitel, und dann druckst du deine Visitenkarten. Was wirst du auf die Visitenkarte drucken? Welchen Titel? Den Doktor? Du würdest einfach den höchsten Titel draufschreiben. Das ist das Normale. Du würdest deinen höchsten Abschluss aufschreiben. Aber lies mal die Briefe, wo Paulus etwas schreibt oder Johannes schreibt, wenn er sich vorstellt zu Beginn des Briefes. Ich, Paulus, ein Knecht und ein Apostel Jesu Christi. Er war ein Apostel, also der höchste Rang, den es im Leib Christi gibt. Aber er hat Diener oder Knecht noch davor gestellt. Hat ihn das weniger werden lassen? Wir sind keine Sklaven. Aber er ist unser Herr. Und er trainiert uns, dass wir herrschen. Und wenn du zu groß dich fühlst, dass jemand über dich herrschen darf, dann bist du zu klein, um selber regieren zu dürfen. Verstehst du? Wenn du nicht treu dienen kannst, wie kann Gott dir dann die Aufgabe oder die Autorität geben, dass jemand dir dient? Du wirst dich da nicht qualifizieren, du würdest dein Amt missbrauchen und würdest dich über die Leute stellen. Aber wenn du gelernt hast, in Demut zu gehen und zu dienen, dann wirst du auch dann demütig sein, wenn er dich dahin setzt, dass du regierst. Und du wirst immer noch ihm dienen. Auch wenn er Himmel und Erde kreiert hat. Und selbst wenn er dich mal über den ganzen Planeten setzen sollte, dann wärst du nicht selber der Herr. Du würdest diesen Planeten so regieren, wie er es dir sagt, dass du es regieren sollst. Und Jesus macht es exakt so, wie es der Wille des Vaters ist und wie es ihm wohlgefällig ist. Und da wird es keine Ausnahme geben. Und auch das, und das hat die ursprünglichen Jünger eingeschlossen. Wenn wir dorthin kommen, dann wird Jesus der Herr sein und dafür gibt es nur eine Position. Jesus hat nicht vor, in Ruhestand zu gehen. Und er bereitet uns vor für andere Aufgaben, aber nicht für die des Herrn. In unserem Land ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Da heißt sein Titel, er ist der Diener des Volkes. Er ist Präsident und das ist die machtvollste Position der Welt. Aber in unserer Verfassung steht, er dient dem Volk. Und er dient dem Willen des Volkes. Und er herrscht nicht einfach über sie, sondern seine Aufgabe ist, ihnen zu dienen und ihre Wünsche auszuführen. Also er ist ein Diener. Und selbst wenn er die höchste und machtvollste Position im ganzen Land hat. Und seht ihr, wie der Teufel das verdreht hat, ein Diener zu sein, ist etwas sehr hoch Ehrenvolles. Du wirst heute nicht viele Christen treffen. Wenn Jesus nicht seine Herrschaft niedergelegt hätte und Knechtsgestalt angenommen hat, und sich gedemütigt hat als ein Knecht, um uns zu dienen und zu sterben für uns. Denkt ihr, wir sind besser als Jesus? Er kann ein Diener sein und er kann treu sein bis zum Tod, aber wir fühlen uns zu wichtig, um dienen zu sollen. Das ist ein dummer Fehler. Also, ich habe hier über Salbung gesprochen. Und ich möchte, dass ihr einfach die Einfachheit seht. Gott braucht nicht, dass ich erst einen Doktortitel mache. Und er braucht nicht meine Weisheit. Er braucht ein Gefäß, das leer ist von sich selbst. Ein Gefäß, das ihn liebt, ihm vertraut. Dass er vorbereiten kann, sodass er sich manifestieren kann, so oft er wieder möchte. Und dass er alles durch mich sprechen kann, was er möchte, ohne dass ich etwas hinzufüge oder wegnehme. Und wenn er das tut, dann gebe ich ihm die Ehre, weil er das Werk getan hat. Und wenn ich ihm erlaube, das durch mich zu tun, denn das muss ich ja nicht, sondern das ist eine Entscheidung, dann macht er mich zu einem Gefäß der Ehre. Und dann wird er mich segnen. Und nach einer gewissen Zeit wird er mich befördern. Nämlich dann mit ihm herrschen und regieren zu sollen. Aber ich muss mich erstmal im Dienen beweisen. Wenn ich ihm jetzt nicht diene, dann werde ich auch ihm später nicht dienen, weil dann qualifiziere ich mich nicht dafür. Wir wollen alle mal in den Himmel kommen und dort herrschen und regieren. Und er wird immer der Herr sein, egal in welcher Phase des Reiches es sein wird. Aber das Reich ist jetzt hier. Und der Grund dafür, warum wir nicht drin sind, ist, weil wir unser Knie nicht beugen vor ihm und ihn Herr sein lassen. Aber trotzdem wollen wir in den Himmel kommen. Und im Himmel wird das nicht mehr optional sein, ob du ihn regieren lässt. Dann hast du keine Entscheidung mehr. Denn deine alte Natur, die wird dann gar nicht mehr da sein. Aber jetzt hast du die Wahl. Und es ist so erstaunlich, wenn sich jemand demütigt und seiner Herrschaft unterwirft, was Gott dann tun kann durch das unwahrscheinlichste Gefäß. Ich habe das in meinem Leben gesehen und es hat mich einfach, ja, erstaunt. Und Gott hat nicht die Weisen erwählt, er hat die Törichten erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und einige von denen, die ich trainiert habe, die wussten, dass Gott sie in den Dienst gerufen hat. Und dann haben sie mir gesagt, was alles die Gründe sind, warum sie sich nicht qualifiziert fühlen. All die dummen Fehler, die sie gemacht haben. Und du sagst, je mehr du weiterredest, je mehr qualifizierst du dich. Du bist genau der, nach dem Gott Ausschau hält, nämlich jemand, der töricht war. Und dann kann Gott sich stark in dir zeigen. Und wir denken, wir müssen ganz besonders klug sein. Und nur wenige von den Klugen werden auserwählt sein. Wenn du nicht klug bist, dann hast du Hoffnung. Und die Durchschnittsperson hat die besten Chancen. Ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. Vor über 40 Jahren, als ich in Florida war, gingen unsere Leiter zu einer Konferenz in North Carolina und das war vielleicht so 500, 600 Meilen weg. Das war noch so ganz am Anfang von der charismatischen Bewegung und es waren mehrere tausend Leute da, verschiedene Prediger, verschiedene Sprecher. Und das ist also im Süden der Vereinigten Staaten und da gab es einen Sprecher. Und der Süden ist nicht so industriell fortgebildet wie der Norden. Viele Farmer. Und zu der Zeit, als ich jung war, hatten sie einfach nicht so einen hohen Bildungsstand. Und die Farmer hatten einfach so eine einfache Ausbildung. Und manche von ihnen oder viele waren sogar Analphabeten. Und da war ein Mann aus dem Norden, der war sehr, sehr hochgebildet. Und der begann zu sprechen. Und er sagt, das ist jetzt mal das zweite Mal, dass ich hier in den Süden eingeladen bin zu sprechen. Und der Grund, dass ich das allererste Mal kam, war auch eine Konferenz, so ähnlich wie die hier. Und ich habe gehört, dass es Prediger hier im Süden gibt, besonders in den Bergen, also hier in
that did not go to Bible school,
die nicht in der Bibelschule waren.
Many of them could barely read, some totally illiterate.
Und manche von ihnen können gerade so lesen, manche sind wirklich komplett Analphabeten. Und die können aufstehen und sprechen dann für 1 oder 2 Stunden, der Geist Gottes ist stark auf ihnen. Und er hat gesagt, das kann ich einfach nicht glauben, dass das möglich ist. Und dann war ich eingeladen zu so einer Konferenz. Und dann habe ich mich entschieden, ob ich fahre oder nicht. Und dann erzählten sie mir, dass einer von diesen Predigern aus den Bergen dort sein würde, der wirklich fast Analphabet war. Und der keinerlei Schulbildung hatte. Und dann habe ich die Einladung angenommen, einfach weil ich diesen Mann mal hören wollte. Weil ich einfach nicht glauben konnte, dass sowas möglich ist. Und dann kam er hin und hat ein paar Fragen gestellt über diesen Mann. Und hat gesagt, stimmt das? Der kann gar nicht lesen? Ja. Er kann so ein paar ganz einfache Worte kann er lesen, aber nicht wirklich, um was zu verstehen. Aber wie macht er das dann? Er hat eine große Bibel. Und er hat einen Mann, der ihn immer begleitet auf seinen Reisen, der lesen kann. Und dann gehen sie beide zusammen auf die Kanzel. Und er nimmt seine große Bibel. Er schließt seine Augen und öffnet die Bibel irgendwo. Und die Augen geschlossen, lässt er seinen Finger fallen auf irgendeine Seite und bittet den Mann, dass er genau da anfängt zu lesen. Und dann steht er da, der Mann beginnt zu lesen und er wartet und hört zu. Und irgendwann kommt ein bestimmtes Wort und er merkt, dass der Geist Gottes auf ihn kommt. Und dann fängt er darüber an zu predigen. Und dann predigt er 1,5 bis 2 Stunden unter Salbung Gottes. Und er dachte, oh, das kann gar nicht sein. Und jetzt sah er, oh, in der nächsten Session spricht genau dieser Prediger. Und sie haben mir erlaubt, dass ich mit auf der Bühne sitzen darf. Und ich konnte es gar nicht abwarten. Und der Mann saß einfach nur 2 Stühle weg von mir, saß da mit seiner Bibel. Und ich merkte, da ist ja gar keiner bei ihm. Und sie standen schon auf und begannen ihn vorzustellen. Und er sah auch, er schaute sich so um. Und jemand kam dann und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Und erzählte ihm, sein Freund, der normal so für ihn liegt, ist schlecht geworden und hatte sich übergeben und ist noch in seinem Zimmer und wird nicht kommen können, um für ihn zu lesen. Und dann fragten sie, möchtest du jemand anders, der für dich vorliest? Und er sagte, nein, ich mach's selber. Und er sagte, ich musste mich fast zurückzuhalten, um nicht zu lachen. Und er kam dann nach vorne zur Kanzel mit seiner dicken Bibel. Er schloss die Augen, machte sie auf und fiel mit seinem Finger runter, hat seine Augen geöffnet. Und es war in Daniel 3, Vers 1. Und das allererste Wort war Nebukadnezar. Das war das erste Wort. Und er fing an. Und er versuchte, dieses schwierige Wort rauszukriegen. Und er hing einfach da fest. Und er versuchte mehrfach. Nebo hat den Rasierapparat. Und er sagte, das wird eine Predigt in 3 Teilen. Erstmal werden wir feststellen, wer ist dieser Nebo? Zweiter Punkt, zweite Frage, wo hat er den Rasierapparat her? Und die dritte Frage, was hat er damit gemacht, als er ihn bekommen hat? Und dann fing er an, Nebo, Und der Geist floss nicht. Sagt er, es ist eigentlich auch völlig unwichtig, wer Nebo ist. Aber er hatte diesen Rasierapparat. Und wieder kam nichts. Und dann stoppt er für einen Moment. Und dann sagt er, es ist eigentlich völlig egal, wer du bist. Oder wo du das hergekriegt hast, was du bekommen hast. Aber die Frage ist, was hast du mit dem... Aber die Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was du bekommen hast? Und über die Frage hat er dann 1,5 Stunden gepredigt. Und dieser, er dachte zuerst, der Mann ist töricht, aber er hatte so viel tiefere Einsichten, als er hatte. Und das ist auch für heute eine wichtige Botschaft. Es macht nicht keinen Unterschied, wer du bist. Und es ist auch nicht wichtig, wie du das bekommen hast, was du von Gott bekommen hast. Aber was hast du mit dem gemacht, was du bekommen hast? Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast die Gaben. Wie viele Wahrheiten hast du schon in dir bekommen, die Leben wiederherstellen können, die dein Erbe dir eröffnen können? Aber was hast du gemacht mit dem, was dir gegeben ist? Denn du kannst Wahrheit nicht mal hören, wenn Gott dir nicht die Ohren dafür geöffnet hat. Und wenn er es getan hat, dann bist du gesegnet. Aber er gibt uns nicht Wahrheit, damit wir die nachher aufs Regal stellen wie so eine Trophäe. Jede Wahrheit, die wir bekommen haben, ist uns gegeben, damit wir irgendwo aus einer Falle oder aus einer Lüge herauskommen. Und sie ist ein Schlüssel, der uns einen Teil unseres Erbes eröffnet. Und wir beginnen, dieses Erbe zu erfreuen und sind darin treu. Und er gibt uns dann noch mehr Schlüssel. Und das eröffnet dann wieder den nächsten Raum, in dem wir gehen können. Und das geht so weiter und so weiter und so weiter. Alle Schlüssel, die du mal bekommen hast, was hast du damit gemacht, seit du sie bekommen hast? Hast du einfach nur eine Sammlung? Denn eins der Zeichen der letzten Zeit wird sein, in 2. Timotheus 3, Vers 7, Menschen werden immer Lernende sein, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist diese Wahrheit. Das Wort Erkenntnis ist das gleiche, was in Johannes 17, Vers 3 steht, dass wir Jesus kennen können auf persönliche Weise. Vers 5 in 2. Timotheus spricht von der Gemeinde in der letzten Zeit. Sie haben einen Schein der Frömmigkeit, aber sie verleugnen ihre Kraft. Und da geht es darum, wer die Herrschaft hat. Sie haben eine Form, einen Schein der Frömmigkeit. Sie können gute Dinge sagen, aber er ist nicht ihr Herr. Sie verleugnen ihn und seinen rechtmäßigen Platz, den er hat durch die Schöpfung schon und auch dadurch, dass er uns erkauft hat. Die Bibel sagt, wir gehören uns nicht selbst, sondern wir sind ein erkaufter Besitz. Satan hat so viele Menschen getäuscht. Die letzte Buchreihe, die ich geschrieben habe, heißt Wach auf, die Zeit läuft jetzt aus. Es sind 3 Bücher in dieser Buchreihe. Und das letzte ist gerade erst gedruckt worden, 3 Tage bevor ich losgereist bin auf dieser Reise. Und es beginnt mit alles, was am Anfang hätte in uns grundgelegt werden sollen. Damit wir nicht nur hineinkommen können in sein Reich, sondern dort auch leben können. Und dass wir aufwachsen im Geist. Und dann kommen wir zu geistlicher Reife. Und diese Buchserie zeigt wirklich die einzelnen Schritte, weil ich vom Baby bis... Ja, weil Gott alles gezeigt hat, was für diesen Weg nötig war. Wenn wir uns demütigen und wirklich die Frage klären, wer der Herr für unser Leben ist und dieser Eckstein in uns gelegt wird, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell du wachsen kannst im Geist. Ich hatte damals noch keine Landkarte. Es war eher so, als ob ich mir den Weg durch den Dschungel finden musste. Aber das legt den Weg klar dar. Und jedes der Bücher hat hunderte klare Schriftstellen, die jeden Punkt ganz klar beweisen. Aber du kannst es so oft lesen, wie du möchtest. Wenn du es nicht umsetzt, dann täuschst du dich nur. Betrügst du dich nur selbst. Denn Jakobus 1, Vers 21 sagt, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr uns selbst. Und das ist, was die meisten Christen heute tun. Die meisten hören noch nicht mehr Wahrheit. Sie gehen irgendwo hin, wo sie die Wahrheit gar nicht hören. Und die, die die Wahrheit hören, die setzen es nachher nicht um. Und beide sind am Ende Betrogene. Aber wer, meinst du, wird die größere Strafe empfangen? Die, die es gehört haben und dann nichts damit gemacht haben. Und Gott sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet werden, gefordert werden. Und der Titel dieser Buchserie heißt Wach auf, die Zeit läuft aus. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass es ihr ernst meint. Und wir können nicht in dem Tempo weitergehen, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben. Alles in dieser Welt wird immer schneller und schneller. Und die Christen, die schlendern so da lang, als hätten sie ewig Zeit. Viel Zeit kann nochmal zurückgewonnen werden, wenn du im Geist bist. Aber wenn du im Fleisch bleibst, das Erste, was dann, dann merkst du plötzlich, oh, jetzt ist es vorbei. Und dann stehst du plötzlich vor Gott und musst Rechenschaft ablegen. Und dann ist es zu spät, irgendwas noch zu machen. Für mich ist es zum einen eine traurige Zeit und gleichzeitig eine begeisternde Zeit. Und manche Leute haben Angst vor dem, was sie sehen. Selbst sogar Christen haben viele Ängste, viele Sorgen. Besonders dann, wenn vielleicht Verfolgung kommen wird. Aber für die, die im Geist sind, du solltest dich freuen und hochschauen, aufschauen, denn du weißt, deine Erlösung ist nah. Und es gibt nichts, was auf dieser Erde passiert, was mich ein kleines bisschen nervös machen würde. Mir ist egal, was in den Nachrichten kommt. Und es ist mir egal, wenn alles zusammenbricht im Markt. Ich werde meinen Frieden dann nicht verlieren. Ich frage einfach nur, Herr, was möchtest du, was ich tue? Ich bleibe in seinem Reich. Und es gibt nichts, was der Teufel oder die Welt machen kann, um mich da rauszuholen. Ich werde ein Überwinder sein, wenn er kommt. Und das frage ich Gott täglich und stelle sicher, dass ich das tue, damit ich weiß, ich werde bereit sein. Denn wenn du beständig im Geist bist, dann ist Jesus dein Herr. Du bist in Christus, wo alle Verheißungen Ja und Amen sind. Und du bist hineingefügt in den Leib, da wo Christus das Haupt ist. Und du lässt dich vorbereiten als eine Braut, die keine Runzen und Flecken mehr an sich hat. Du hast die Berufung Gottes, du hast die Berufung angenommen und akzeptiert, die Gott über dein Leben hat, und bist treu in dem, was er dir zeigt. Und du triffst alle, du erfüllst alle Bedingungen, die. Can you say it? Und dann, wenn du so lebst, dann bist du auch auf der sicheren Seite, dass du alle Bedingungen, die die Bibel nennt, erfüllt hast für die Dinge, alle Menschen sich wünschen. Und viele denken, das ist eben ohne Bedingungen. Aber die Bibel nennt eben auch Bedingungen. Aber wenn du im Geist bist und da lebst, dann erfüllst du die Bedingungen. Und wie wirst du dann stehen vor Jesus, wenn der Tag des Gerichts gekommen ist? Und dann weißt du, dass du all die Bedingungen, die er genannt hat, auch eingehalten hast. Oder du stehst da und weißt, oh, die Bedingungen habe ich nie erfüllt. Und du hast vielleicht geglaubt, dass jemand anders dir gesagt hat, das musst du gar nicht. Jemand, der dir gesagt hat, ach, die Gnade deckt das sowieso alles zu. Beides kann nicht stimmen. Beides kann nicht richtig sein. Also denk mal darüber nach. Die Bibel sagt, da gibt es Bedingungen. Wenn du sagst, ich glaube, da gibt es keine, dann ist das deine Entscheidung. Aber mit Sicherheit werden wir es dann wissen, wenn wir da stehen werden. Wenn du recht hast, dass da keine Bedingungen waren, dann okay, dann bist du in den Himmel gekommen. Und ich auch. Aber wenn ich recht habe und da gab es Bedingungen, dann, und du hast dann die Bedingungen nicht erfüllt und ich habe sie, also wie auch immer, ich gewinne. Und bei dem anderen, da setzt du es aufs Spiel, also wie Roulette, 50-15. Möchtest du denn rumspielen mit deinem Erbe? Ich spreche jetzt nicht davon, ob du gerettet wirst oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern ob du ein Erbe bekommst von ihm. Und es gibt ein ganzes Universum und Menschen werden auf unterschiedlichen Leveln regieren in diesem Universum. Und der Herr möchte, dass du das Beste hast. Aber er ist der, der die Planung hat. Und das ist alles in seinem Reich. Amen. Also, da schließe ich. Wir beten noch. Lasst uns beten. Vater, ich komme jetzt vor dich im Namen Jesu. Vater, ich habe mein Herz geöffnet und ich glaube, ich habe das gegeben, was du mir gegeben hast für deine Kinder. Und ich weiß, dass dein Geist geflossen ist und du hast Dinge ihnen erleuchtet in ihrem Herzen. Und vielleicht war manches davon für sie wie harte Worte. Aber manchmal braucht es auch harte Worte, damit wir aufwachen. Und Vater, ich bete, dass jeder von meinen Brüdern und Schwestern hier heute Abend, dass die Saat, die du in sie hineingesät hast, dass sie diese Saat wirklich bewahren und Satan nicht erlauben, auch nur einen Samenkorn zu stehlen. Und ich bete, dass sie nicht zurückgehen in ihre Vernunft und ihren Verstand und da versuchen, das umzusetzen, sondern dass sie sich wirklich demütigen und sich ganz dir hingeben und den Heiligen Geist erlauben, das in ihr Leben hineinzuwirken. Bereite ihren Grund, ihren Boden, sodass die Saat tief hineingehen kann und Wurzeln schlagen kann. Und ich weiß, du wirst es bewässern durch deinen Geist und du wirst viel Frucht bringen zu deiner Ehre. Und Herr, ich danke dir für diese Gemeinde, für den Pastor und für das Werk, was sie hier tun. Und ich bete, dass du sie ermutigst. Und Herr, gib ihnen eine neue, frische Vision, wer sie sind. Und was sie tun müssen, um zum nächsten Level zu wachsen. Und ich bete, dass du ein schnelles Werk tust. Und wir geben dir allen Preis in Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank, Bruder. Also, vielen Dank, Bruder Josef, für deinen Dienst und für die Tiefe des Wortes. Die Zeit rennt. Und ich möchte euch einladen und einfach sagen, kauft aus die Zeit. Es ist böse Zeit. Jeder Tag ist ein wichtiger Tag. Wir stehen auf, wir singen noch ein Lied.